Kluntje und Krisen zwischen Teilhabe und Therapie mit Ostfriesen. Der Podcast der Ostfriesischen Gesellschaft für psychische und soziale Gesundheit GGmbH. Moin aus Ostfriesland und herzlich willkommen in unserer gemütlichen Teestube.
Hier sind Matthias
und Chris
und Julia mit Diego. Macht euch eine Tasse Tee und lehnt euch zurück.
Moin, mein Tee ist fertig und heute in der Aufnahme machen wir einmal die Kategorie Ostfriesengeflüster. Das bedeutet einen Klientendialog. Ich heiße Chris und heute dabei ist Herr Ben Jansen, 73er Baujahr. Moin, Herr Jansen, stellen Sie sich doch einmal vor.
Ja, moin, Ben Jansen, ich bin 52 Jahre alt und erstmal muss ich sagen, dass mein Magen noch ziemlich knurrt. Es ist noch ziemlich früh für mich. Eigentlich werde ich jetzt erst richtig warm im Laufe des Tages, aber ich freue mich, dabei zu sein.
Der frühe Vogel fängt den Wurm. Wir haben es 8 Uhr am Dienstag, also wir sind beide noch ein bisschen müde. Aber es nützt ja nichts. Wir müssen ein bisschen, oder wir wollen ein bisschen, kann man ja besser sagen, erzählen und ein bisschen was über Sie erfahren und über Ihre Geschichte. Herr Jansen, erzählen Sie doch mal, was sind Ihre grundsätzlichen Erkrankungen? Wir kommen mal direkt ins Eingemachte. Was ist das, warum Sie bei der OG sind? Warum werden Sie von uns betreut?
Ja, das ist natürlich ein langer Rattenschwanz, der so da dranhängt an so einer Suchterkrankung. Und es fing alles damit an, dass ich als Krankenpfleger arbeitete auf einer Intensivstation. Und ich muss dazu sagen, ich hatte dann hatten wir das noch nicht diagnostiziert, ein Morbus Basedow, das ist so eine Schilddrüsenüberfunktion,
genau.
Das war so richtig massiv, so dass ich irgendwie nachts wirklich aufstehen konnte, essen konnte, ich wurde nicht dicker und war aber auch ziemlich diddelig nervös.
Ein Segen und ein Fluch.
Ja, ganz genau, richtig und irgendwann war meine Pulsfrequenz auch so hoch, das kam mir alles spanisch vor. Und auf der Arbeit merkte ich auch, ich war ständig nur am Schwitzen. Krankenpflege ist Spät- und Frühdienst manchmal. Es ist ziemlich blöd, man kommt abends nach Hause, kann nicht einschlafen, muss morgens wieder raus um 6 auf der Station sein. Und ich merkte einfach, ich war total aufgedreht, wie so ein Hamster im Hamsterrad auch.
Ja.
Was sich körperlich dann auch immer mehr zeigte. Ich hatte dann auch so hohe Pulsfrequenzen, habe auf der Arbeit dann schon immer recherchiert. Und irgendwann, also das lief dann erstmal so weiter und ich durch diese Nervosität und dieses ganze, nicht schlafen können. Und bin ich dann irgendwann mal, das fing an mit so einer blöden Tablette.
Ja.
Da war ich noch auf der chirurgischen Station und da habe ich mir gedacht, ach, wenn die Patienten morgens diese Beruhigungstabletten bekommen,
dann
vor
nehme
der
ich die
OP,
auch mal.
Ja, dann möchte ich auch mal sehen. Die ist so schön rosa.
Ja.
Ja, und dann habe ich dummerweise mir abends mal eine zum Schlafen so mitgenommen.
Ja.
Das war ein schönes Erlebnis, aber die hing natürlich auch dann am nächsten Morgen so ein bisschen nach, aber es klappte.
Ja, und dann ist es quasi irgendwann aufgefallen, als Sie beim Hausarzt waren oder sonst wo, dass Sie eine Schilddrüsenüberfunktion hatten und sind dann medikamentös eingestellt worden.
Leider nicht, dann hätte man ja noch vieles, glaube ich, stoppen können. Ich hatte mich dann auf die Intensivstationen versetzen lassen, das war mein ewiger Traum und da wurde natürlich mit ganz anderen Kalibern geschossen, Narkosemittel und Schmerzmittel. Ist ja normal, die Patienten haben Schmerzen, kriegen dann richtig was dann in die Venen, durch Venenkatheter. Also da wurde richtig hart geschossen und da gab es doch gar keine Tabletten mehr. Also,
da gab es direkt intravenös, was also direkt in die Vene bedeutet.
Genau,
das
war für mich natürlich erstmal eine riesen Hemmschwelle.
Ja.
Und das war ja auch erstmal gut so. Aber es fing halt wieder alles von vorne an. Ich war natürlich noch mehr im Stress. Und ich hatte auch so einen Hyper-Ehrgeiz, da so ein besonders, besonders toller Hecht zu sein.
Ja.
Ja.
Hatte sich da schon Ihre Abhängigkeit entwickelt?
Ja, so langsam. Also ich hatte mir mehr und mehr, wie gesagt, diese Tabletten mit nach Hause genommen und konnte aber auch noch stoppen. Also es waren auch Tage, die waren okay.
Ja.
Aber da merkte ich, also auf der Intensivstation merkte ich dann irgendwie, jetzt ist nochmal irgendwie ein paar Umdrehungen auf das Hamsterrad draufgedreht.
Ja.
Ja, und dann irgendwann, irgendwann ist das so eine Hemmschwelle, die man sich selber so ein bisschen, Mensch, was meinst du, wie das wäre, wenn man sich mal was spritzt, was die Patienten auch kriegen und Oh, das, außerdem steht das ja auch in den Anästhesiebüchern, so, man soll ja ein bisschen experimentieren. Und ja. Also, naja, es steht bei einigen Medikamenten mal, man sollte mal eine Selbsterfahrung machen und sowas. Und
dann, um das nachzuempfinden, ja. Ja,
dann habe ich das so ein bisschen auf diese Schiene gemacht.
Ja, um sich das selber gut zu reden, ja, dass man es genau. Jetzt mal ausprobiert, ja.
Ja, es ist irre, genau.
Okay. Ja. Und Ihre Suchtdiagnose ist ja im Zusammenhang mit dem Fentanyl. War es da schon das Fentanyl oder ist das erst im Laufe der Zeit dazu gewechselt?
Das ist erst im Laufe der Zeit dazu gekommen.
Ja.
Ich hatte auf der Intensivstation erstmal mit dem Ketamin angefangen,
ja.
Weil das so ein Medikament ist, was in den Büchern eben steht, weil in der Anästhesie, dass man das wirklich mal ausprobieren sollte. Mhm. Also jetzt nur alleine,
ja.
Man gibt es heute eigentlich mit
Klären Sie mich mal auf, in Bezug zu Ketamin, ist ja. Es eine aufpuschende oder eine sedierende Wirkung?
Naja, ich habe es ja dummerweise gleich IV, also intravenös, mir ja. gespritzt. Und eigentlich ist es eine, wo man so schon Halluzinationen bekommt.
Okay.
Das Ziel ist schon, man soll richtig schlafen.
Also geht eher als Beruhigungsmittel. Also es soll sie so sehr beruhigen, dass man in den Schlaf fällt.
Ja, ich okay. finde, also damals war das so. Ich
ja.
weiß, heute wird es ja anders genommen. Und ich
ja.
glaube, heute ist der Zweck für viele, dass es eher aufputschend wirkt.
Ja.
Ich konnte das jetzt so nicht verstehen.
Nee. Aber ist ja auch erstmal
genau.
nur so als Zeitinformation, mhm. damit man weiß, okay, was ist Ketamin? Ne? Worüber sprechen wir hier gerade? Und dann ist es ja, ich meine, ich weiß natürlich ein bisschen über sie, dadurch, dass ich sie ja auch ja. betreue. Dann ist es ja irgendwann zu dem Fentanyl gekommen, was dann ja eigentlich die Hauptproblematik geworden ist. Wie lange haben Sie das konsumiert?
Naja, das war, also wir reden jetzt hier von Ende 90ern, mhm. also 99 war so das Tiefpunkt, ja.
Mhm.
Da hatte ich dann Ketamin durch und gemischt mit Dormicum, Midazolam, mhm. also allen möglichen, auch den Mischungen, die die Patienten kriegen bei diesem, sagen wir mal, wenn man sie ins Koma setzt, wenn man
ja.
so sagt, habe dann so Experimente gemacht und das lief dann weiter. Ich wurde dann für die Fort- und Weiterbildung ausgewählt.
Mhm. Aber es hat in der Zeit auch nie jemand mitbekommen.
Nee. Ich lief dann ja auch immer, ich habe mir das also in die Ellenbeugen gespritzt und
ja.
habe dann immer, wenn es schlimm wurde, mir immer lange T-Shirts angezogen
ja.
und dann halt den OP-Kittel oder den Intensivkittel darüber.
Ja.
Das hat dann keiner gesehen, war damals auch in Mode und dann war das ganz, also sonst hätte man wirklich die blauen Flecke auch gesehen.
Ja.
Okay. Also wie gesagt, es kam dann in der Anästhesieabteilung dazu, dass ich halt dann an Fentanyl kam. Also auch als IV, also in die Vene, was sich ja bei mir dann später halt dann auch änderte. Also man ist halt dicht am Trog dran sozusagen und es ist schwer, weil es sehr, ja, BTM-Gesetz ist ja sehr...
Natürlich, ja.
Sehr,
was auch gut so ist.
Ja, natürlich. Und wir mussten alles natürlich genau ins Buch schreiben,
ja.
was die Sache natürlich... Und da war ich, muss ich sagen, schon so in der Sucht drin.
Ja.
Ich hatte dann auch Propofol nebenbei genommen, diese weiße Milch, die man so von Michael Jackson kennt, zum
ja.
Schlafen, rein
ja.
zum Schlafen. Und Fentanyl habe ich dann entdeckt, so weil es mir einfach einen unheimlich euphorisch machte bei
ja.
mir.
Aber auch nur ja. einmal.
Ja,
diese große Euphorie,
genau.
ne, das ist ja das, was Sie immer sagen, Mensch, Herr Doberstein,
ja.
Manchmal jage ich so diesem ersten Kick hinterher oder manchmal
ja.
habe ich dieses Gefühl, das nochmal zu erleben, aber es ist nie wieder
ja.
gekommen.
Genau,
ja.
das ist das Irre. Ich wollte das immer wieder, ich will es jetzt nicht hier verherrlichen, aber
nee,
das erste Mal ist so, es kribbelt dann halt den Rücken hoch, es wird warm,
ja.
als ob einen warmen Mantel überlegt
ja.
und man fühlt sich einfach nur wie auf so einer Wolke geborgen. Also das klingt total schwülstig jetzt, aber es ist so.
Ja.
Und das hat mich dann sehr gekickt, vor allen Dingen, weil... Die Arbeit ging besser, ich war euphorisierter, Stress wurde weniger. Es war einfach von allem einfach was dabei. Ich konnte besser schlafen.
Ja.
Und in diesem Zuge dann hat sich das dann so gesteigert, auch mit dem Propofol, was ich mir so mit nach Hause genommen habe, dass ich dann an einem Sonntagnachmittag in einem Auto gefunden wurde mit der Spritze im Arm mit Propofol. Und da wurde ich dann in die Klinik eingewiesen, weil ein wachsamer Bürger gesehen hatte, dass ich im Auto saß.
Und wenn Sie jetzt mal so überlegen, ich meine, ne, wenn Sie jetzt so grundsätzlich davon erzählen und wenn ich jetzt keine Ahnung gehabt hätte, dann klingt das ja theoretisch erstmal von seiner Thematik recht positiv, diese Effekte, die man hat. Man kann sich schön steuern, man kann sich entweder pushen oder beruhigen, das, was man gerne gerade möchte. Ja. Aber erzählen Sie doch mal die ganzen Konsequenzen, die da dran hängen. Wie sah Ihr Privatleben mit der Zeit aus? Also was hat darunter gelitten? Das ist ja nochmal ganz signifikant, ne, was die Sucht auch anrichtet und was sie kaputt machen kann.
Ja, das war so, dass ich zu der Zeit auch eine frische Beziehung angefangen hatte mit meiner zukünftigen Frau. Und ich hatte gleich klar gemacht, so dass ich da ein Problem habe. Sie wusste natürlich nicht, konnte sich überhaupt nicht vorstellen, was das nun in welcher Dimension sich das abspielt. Das kam dann so mehr und mehr, als ich halt heimlich vor ihr eben auch mir, sagen wir mal, jetzt was nach Hause genommen, mitgenommen habe, mich auf die Toilette verzogen habe und dann mir, sagen wir mal, Fentanyl gespritzt habe. Und dann merkte sie natürlich, dass ich anders war.
Ja.
Also ich selber hätte schwören können.
Da ist nichts.
Man merkt wirklich keinen Unterschied, ob ich was nehme oder nicht.
Ja.
Da musst du dich, also das, ich habe nichts genommen. Ja. Das war auch immer der Satz so, der immer hängen blieb, all die Jahre, was eben mit diesem Vertrauensverlust auch zu tun hat.
Ja, irgendwann ist ja diese ganze Fentanyl-Geschichte aufgefallen, beziehungsweise dieser Missbrauch auch des Stationären. Und dann sind sie ja auch von dem Krankenhaus angezeigt worden, beziehungsweise dann ja auch fristlos gekündigt worden.
Ja.
Das heißt, die Karriere war beendet und das heißt im Umkehrschluss ja auch diese schnelle Erreichbarkeit von diesen ganzen Medikamenten war weg, wo ja dann auch irgendwie wahrscheinlich eine Kriminalität, ich meine, das im Krankenhaus war auch schon eine Kriminalität, aber auf eine andere Art und Weise jetzt. Also wir reden hier über Schwarzmarkt und Co. und wo man ja auch gefährliche Situationen eingeht. Man muss dazu sagen, sie haben ja in Hamburg gelebt und waren da ja auch, das ist nochmal ein ganz anderes Pflaster und eine ganz andere Erreichbarkeit. Was haben Sie danach gemacht? Also ich meine, Ihre Partnerin, später ja auch Frau, beziehungsweise jetzt heutzutage leider Ex-Frau, aber die hat Sie ja sehr lange begleitet in Ihrem Weg und auch in Ihrer Sucht. Sie sind jetzt seit 4 Jahren, 5 Jahren abstinent?
Ja.
Ja. Und genau, das ist ja schon eine relativ lange, lange Zeitspanne, wo sie ja auch konsumiert haben. Sie haben in der Zwischenzeit ja auch 2 Kinder bekommen.
Ja.
Erzählen Sie, wie ist die Reise weitergegangen, nachdem der Job in Hamburg dann auch beendet war?
Ja, das war alles sehr unglücklich, aber gut, das ist so ein unglückliches. Es ist so, ich wurde dann also in diesem Auto gefunden, bin dann in die geschlossene erstmal Abteilung psychiatrisch aufgenommen worden, weil die auch nicht wussten, ob das suizidale Absichten hatte.
Okay.
Da kannte sich ja auch keiner so extrem mit aus. Und im Übrigen wurde dann in der Klinik da erst festgestellt, dass ich diesen Basedo habe.
Ja.
Der hatte Blut abgenommen.
Okay.
Hatte immer von der Symptomatik erzählt und dann haben die einfach, und dann, die sind aus allen Wolken gefallen, weil diese TSH-Werte und so, bla bla, T3,
waren.
Die waren so hoch und die Antikörper.
Ja.
Also da war so eine eigene Autoimmunkrankheit im Gange, die halt die Schilddrüse so anfeuerte.
Ja.
Das war natürlich jetzt für mich, es war keine Entschuldigung, aber es war eine Erklärung schon mal. Ich weiß nicht, ist immer so müßig zu sagen, wäre das auch ohne die Schilddrüsenerkrankung passiert. Egal, es ist egal, ich will mich da jetzt gar nicht. Aber es ging dann weiter so, dass ich da erstmal behandelt wurde, die Schilddrüse erstmal behandelt wurde.
Ja.
Und aber im Hintergrund bohrte das natürlich in meinem Kopf, was kommt da jetzt auf mich zu, rein vom Arbeitgeber. Ich musste diese ganzen Fortbildungskosten zahlen, weil ich ja den Vertrag gebrochen hatte mit der Einrichtung.
Ja.
Das waren irgendwie auch so 5-stellige Beträge. Das hat natürlich geschmerzt. Dann im Hintergrund das musste ich meinen Eltern natürlich auch irgendwie offenbaren, weil so viel Geld hatte ich nicht, um das zurückzuzahlen. Oder von welchem Gehalt auch. Es war alles so, das ist natürlich eine enorme Scham dann meinen Eltern gegenüber.
Haben Sie sich selber dem Krankenhaus gegenüber angezeigt oder hat das die Psychiatrie gemacht?
Das war ja ein gutes Thema. Ich hatte, als ich noch in der, ich war dann aus dem Krankenhaus entlassen worden, wurde dann vorgeladen zur Polizei.
Ja.
Und ich dachte, naja, es ist eine Zeugenaussage halt. Und ich war total blauäugig, bin da hingegangen und dann habe ich ihm halt so alles dem Kriminalkommissar so erzählt. Und auf einmal merkte ich, ups, jetzt geht's hier gleich
zur Sache.
Wie im Tatort. Ich ernenne sie jetzt vom Zeugen zum Beschuldigten.
Ja.
Und dann dachte ich, mein Gott, was mache ich hier eigentlich?
Upsi-daisy.
Und in dem Moment dachte ich, oh, dann hätte ich eine Bitte, darf ich das bitte meinem Arbeitgeber selber sagen?
Ja.
Das hat für mich mehr Stil und da könnte ich vielleicht noch menschlich was rausholen. So.
Ja.
Und ich fände es auch eigentlich so, man sollte einander zu stehen. Also es war dann so mein Wille und in dem Moment, wo ich dann nach Hause fuhr, hatte der Typ ja schon da in der Pflegedienstleitung angerufen und in der Personalabteilung und hat das alles publik gemacht, was ich dann wirklich unschön fand.
Ja.
Aber gut, für ihn war das sozusagen seine Fürsorgepflicht. Es war so.
Ja.
Ja, ich bin dann irgendwie auch anwaltlich, weil ich da wieder dann Angst hatte, habe ich mir einen Anwalt genommen, bla bla. Es war so ein bisschen, letztlich hat das natürlich alles nichts genutzt. Ich wusste auch, ich kann nicht in einem Krankenhaus arbeiten. Also ich wusste, das geht, wie soll das weitergehen?
Aber wurde ihr, also ne, Sie sind ja staatlich anerkannter Gesundheits- und Krankenpfleger, das Examen wurde aber nie angefochten, sodass Sie theoretisch hätten gar nicht mehr als examinierter Gesundheits- und Krankenpfleger arbeiten können.
Nein, das wurde nie angefochten. Wie gesagt, die Fachweiterbildung musste ich bezahlen, aber sonst war es eben so, dass ich da, nein.
Ja, aber was man auch dazu sagen muss, Sie sind super reflektiert und sagen ja auch von sich aus, nee, in solche Bereiche werde ich nicht wieder arbeiten, weil da einfach die Verlockung zu groß ist. Dann sind Sie ja irgendwann von Ostfriesland, von Hamburg dann nach Aurich gezogen und hatten hier eine kleine Familie, haben die Familie gegründet, haben hier auch noch weiterhin konsumiert, aber darüber haben wir jetzt erstmal genug gesprochen über den Konsum. Jetzt interessiert mich erstmal, wie kam es zu dem Punkt, dass Sie gesagt haben, Mensch, jetzt habe ich irgendwie fast gefühlt 20, 25 Jahre konsumiert und irgendwann geht es nicht mehr. Also wie sah es zum Schluss aus, bevor Sie diesen Punkt erreicht haben, jetzt muss ich was verändern?
Das ist schwer zu sagen, weil es natürlich jetzt, was ich erzählt habe, nur ein kleiner Abriss ist und mir fallen so viele Sachen noch ein, die, wenn man von außen wäre, so skandalös beschreiben würde, aber so ist die Sucht, die ist mitunter so schonungslos, ehrlich und leider, wenn man das erzählen würde, würden viele wahrscheinlich wütend sein, wie kann einem Patienten was vorenthalten etc. Also es geht da um sehr viel berufsethisch und um berufsmoralische Sachen, die ich mir auch vorhalte.
Ja.
Und das war natürlich nie mein Ziel, irgendjemanden zu schaden, aber das ist eben jemanden zu erklären.
Das ist die Erkrankung, ist
eben genau. Und das ist dieses Ganze, wo man so reinfällt. Ja, es ging dann weiter. Ich musste mich ja dann irgendwie umschulen lassen.
Ja.
Hatte dann eine Langzeittherapie auch gemacht. Und da wurde schon so, ich wollte es ja nicht wahrhaben, aber Krankenpflege war nun mal mein Herzblut. Und auch die Intensivmedizin und Pflege war total mein Herzblut.
Ja.
Und es tut mir immer noch weh. Also ich könnte immer noch da drin arbeiten, theoretisch. Aber praktisch weiß ich, aber es ist dieses, und das fing dann an, Langzeittherapie. Und mich mit dem Gedanken anzufreunden, du musst jetzt einen anderen Beruf lernen.
Ja, was ich gerade ganz vergessen habe, was mir jetzt gerade noch so einfällt, was ich super in dem Zusammenhang finde, als die Schilddrüse medikamentös behandelt wurde, müsste sich ja eigentlich auch viele Symptomatiken bei Ihnen verbessert haben, beziehungsweise sind dann wieder abgeflacht. War denn der Suchtdruck weniger oder war der gleichbleibend, weil der sich nebenher so schön eingeschlichen hat?
Ja, leider war das nicht so. Ich habe tierisch zugenommen danach natürlich. Die Stoffwechsellage war dann ganz normal wieder so, wie man. Und dann habe ich natürlich tendenziell zu viel gegessen, um das dann abzuarbeiten.
Ja.
Also das, aber okay, das war vertretbar.
Aber es hatte nichts mit Ihrem Suchtverlangen oder Suchtverhalten zu tun.
Leider nicht. Also es wurde nicht, ich war, natürlich hatte ich nicht mehr so diese Schlaflosigkeit und dieses mit der Herzfrequenz und dieses Diddelige.
Ja.
Das war schon besser, aber es hat trotzdem am Suchtdruck dann, ich habe mir dann wahrscheinlich unterschwellig andere Ursachen gesucht.
Ja.
Oh Mensch, jetzt habe ich Rückenschmerzen.
Jetzt muss ich was nehmen.
So, das Gehirn spielt einem natürlich immer so einen Trick.
Ja.
Das ist alles so eine Sache, die man lernt einfach in der Sucht leider auch sich selber sehr gut zu
erklären und so
zu lügen.
Ich sag ja immer, Gerda, wenn der Teufel keine Ausreden mehr kennt, dann frisst er seine Großmutter, und eine Ausrede findet eigentlich ein Suchterkrankter immer, um zu konsumieren.
Ja,
das
leider,
ist manchmal, also ich arbeite ja schon länger in diesem Bereich, das ist manchmal faszinierend, was einem da aufgetischt wird, damit die Sucht irgendwie erklärt wird. Also Sie glauben gar nicht, wie oft ich in meinem Leben gehört habe, Herr Doberstein, das ist meine letzte Flasche, versprochen. Wo ich dann immer denke, ich drücke dir die Daumen, dass es wirklich so ist. Ich wünsche es dir, aber man kennt es halt. Das ist meistens so die Ausrede in der Not, die man vielleicht dann mal gerne nimmt, um zu konsumieren.
Ja, das klappt vielleicht bei 1%.
Ja. Und natürlich muss man auch dazu sagen, dass diese Suchterkrankung jetzt im Nachhinein auch immer noch seine Konsequenzen mit sich zieht. Also mal abgesehen davon, ihre Ex-Frau und die zwei Kinder, die auch eine ganze Zeit darunter gelitten haben, jetzt nicht offensichtlich, vielmehr durch ihre depressive Symptomatik, die sie irgendwann erlangt haben, diese Antriebslosigkeit, Motivationslosigkeit, sie lagen viel im Bett, konnten viele Dinge nicht so machen, wie es hätte eigentlich sein sollen oder sein können. Wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Jetzt habe ich auch mal den Faden verloren.
Ich sehe den Faden. Ich bin ja von Hamburg dann nach Ostfriesland gekommen, hatte einen neuen Beruf erlangt. Also ich hatte sozusagen die Gelegenheit, irgendwie neu anzufangen beruflich. Und dann dachten wir alle, das würde gut gehen, die Familie, dass es hier so Familienplanung weitergeht und dass wir hier, also ich habe dann hier bei einem großen Unternehmen angefangen und war dann so technischer Produktdesigner, das ist die Nachfolge vom technischen Zeichner, und es lief auch eigentlich erstmal ganz gut.
Waren Sie in der ersten Zeit, wo Sie hergekommen sind, abstinent oder hatten Sie durchgehend eigentlich konsumiert?
Das war ja das Dumme irgendwie auch, dass ich wusste, Schwiegermutter, die hier in Ostfriesland wohnt, die bekommt diese Fentanylpflaster.
Ja, was natürlich dann lukrativ ist, wenn man da nicht mehr so rankommt. Ne?
Da nun in Hamburg damals wirklich die Jobchancen schlecht waren, habe ich mir so ein bisschen gedacht, wahrscheinlich auch unterschwellig, das Unternehmen da sucht gerade, die Schwiegereltern wohnen da. Also wenn ich könnte ja auch da hinziehen.
Ja.
Und by the way, Schwiegermutter, da ist ja auch immer was zu holen. Ja. Das ist so im Hinterkopf.
Ja.
Also wie gesagt, der Süchtige ist so ein bisschen...
Das war ein ganz schön starker Entscheidungsgeber.
Mhm. Ja. Ja, und weil meine Frau war auch schon so ein bisschen, meinst du das?
Mhm. Mhm, ja.
Gut, unsere Eltern wurden nun alle älter. Wir sind die Letzten, also sozusagen von 5 Kindern. Und da waren unsere Eltern schon beide relativ alt.
Ja.
Also wir wussten, wenn wir jetzt da hinziehen, dann ist das so,
begleiten irgendwo.
Wir begleiten die
letzten Jahre.
Richtig. Mhm. Und in Hamburg waren genug von den Geschwistern sozusagen. Und dann haben wir uns so dahingehend entschlossen. Aber es lief natürlich hier weiter.
Ja.
Das war das Dumme.
Ja.
Das wurde dann, es wurde weniger, es wurde dann halt anders, nicht mehr über die Vene, es lief dann, ich war ja immer so ein steriler Typ im Grunde,
ja,
hatte immer die frischen Kanülen, die guten Ampullen.
Ja.
Das geht ja auch in Hamburg ganz anders zu sonst.
Das stimmt.
Und hier war es dann quasi die Schwiegermutter, die dann, wo es dann auch offensichtlich wurde, dass auf einmal ein paar Pflaster fehlten, ein paar neue.
Ja.
Und dann ging es hier weiter, einzugestehen und zu merken, dass die Schwiegereltern dann
darunter leiden quasi.
Die wussten dann auch, die wussten dann auch Bescheid, dass ich mir da was genehmige. Auch wieder das Schamgefühl, was dazu kommt, zu sagen, also, und dann sind meine Schwiegereltern, waren halt von der alten Generation noch, für die war das
utopisch.
Indianer kennt keinen Schmerz,
wieso,
was, so braucht man da was zum Schlafen, da, ich war früher auf der Blum- und Fosswerf und
ja,
sowas.
Ja, genau, ist, ja, ja, nee, absolut.
So, da denkt man dann, die verstehen es einfach nicht so, für die ist es...
Was ja aber auch wieder eine Spirale sein kann. Ne? Dann bedient man sich da, hat dann ein Schamgefühl und dann dreht sich das Schamgefühl, macht einen so nieder und so schlecht und so depressiv, dass man quasi wieder das Gefühl hat, um aus dieser negativen Schlinge wieder rauszukommen, muss ich mir jetzt noch ein Pflaster gönnen, damit wieder ein bisschen bessere Stimmung kommt. Was ja eigentlich immer so ein Auf und Ab der Emotionen ist. So, ne? Man fühlt sich schlecht, und weil man ein schlechtes Gewissen hat, weil man das gemacht hat, dann konsumiert man aber das Nächste, damit man sich wieder gut fühlt, wo man sich danach wieder schlecht fühlt. Also Also das ist ja auch eine Schlinge, wo soll man so rauskommen? Aber irgendwie sind Sie da rausgekommen. Erzählen Sie doch mal, wie kam es denn dazu, dass Sie da rausgekommen sind? Sie haben dann ja Hilfe auch bekommen von außerhalb. Und wie sieht der jetzige Zustand aus von Herrn Jansen?
Ich war also dann irgendwann bei der normalen Arbeit, das ging alles, ich fühlte mich zugehends überfordert.
Ja.
Diese Fentanylpflaster waren auch nur noch, also man muss sagen, das war auch nur noch ein Witz.
Ja.
So das war nur noch, um die Entzugserscheinungen zu mildern.
Ja.
Und eigentlich nur für 45 Minuten etwas Hochgefühl am Tag. Wenn man das so berechnet, das ist absurd, wie viel Energie man in sowas reinsteckt und dann am Ende nur 45 Minuten man davon hat. Das ist Wahnsinn. Ja, so lief es dann weiter und es konnte nicht so weitergehen. Ich war dann öfter krank bei der Arbeit, fühlte mich überfordert. Ich hatte richtig Ängste dahingehend zu telefonieren und so normale Sachen.
Ja.
Und dann habe ich gemerkt, ich rutsche hier auch in so eine depressive, antriebslose Phase rein. Das habe ich nicht gemerkt, also nicht so gemerkt. Das war einfach fließender Übergang. Ich hing also, war viel krank. Meine Frau war halt, wenn man das so sagen, immer co-abhängig. Das heißt, sie hatte mir ja auch, wenn es mir schlecht ging, wollte sie natürlich auch nicht, dass die Kinder drunter leiden.
Nee.
So, und wenn ich den Stimmungsschwankungen habe, mal hoch, mal niedrig, dann wollte sie nicht, dass ich die Kinder da irgendwie einflaume. Das ist manchmal so, wenn man im Entzug ist, dann ist das so, leider.
Ja.
Und dann hat sie dafür natürlich auch gesorgt, dass sie wieder von Schwiegermutter wieder Nachschub bekam. Und das ist so ein Teufelskreis.
Ja, es ist.
Und in diese ganze Szene wurde es immer flacher und flacher und ich lag eigentlich nur noch im Bett.
Ja.
Und dann hat meine Schwester auch davon Wind bekommen und die hat dann gesagt, da müssen wir was machen.
Das nicht so.
Also die wussten auch gar nicht das Ausmaß. In unserer Familie war es immer so üblich, alles schön an der Oberfläche polieren zu lassen. So. Also bei Familienfesten, da war nie irgendwie Thema. Also man wusste eigentlich gar nicht, wie es dem anderen so emotional geht.
Ja.
Und sie hat das aber so ein bisschen geblickt und hat gesagt, hat sich mit meiner Frau kurz geschlossen. Ja, was können wir da machen? Und dann fiel ihnen wahrscheinlich ein, Mensch, wir versuchen das mal über ein Betreuungsverfahren.
Ja.
Und auch, da war doch hier immer die OG.
Ja.
So ein blau-weiß hier, oder blau-graues Logo. Das sind wir dann auch mal hingegangen zu so einer öffentlichen Besprechung.
Beratung,
genau. Ja. Ja, und da wurde erstmal gesagt, was überhaupt so
möglich ist,
möglich ist, was die OG macht. Und dann hat meine Schwester das angekurbelt mit der Betreuung.
Ja. Sie haben dann ja auch einen juristischen Betreuer bekommen, der war ja auch schon vor mir da, wenn ich mich recht entsinne. Haben dann eine Entgiftung in Hamburg gemacht, weil sie das Gefühl hatten, es müsste in Hamburg eher sein, weil gerade mit meiner Thematik der Abhängigkeit fühle ich mich hier so auf dem Lande nicht gut aufgehoben, weil der Erfahrungswert noch nicht so da war. Das ist ja auch noch gar nicht so lange so eine bekannte Geschichte. Wir waren dann in Hamburg, hatten da die Entgiftung, sind dann zurückgekommen und dann hatten sie wahrscheinlich direkt den juristischen Betreuer. Da hatte sich dann wahrscheinlich auch ihre Frau drum gekümmert oder ihre Ex-Frau das von der Klinik angeleiert?
Nee, das wurde direkt von meiner, also Schwester und meiner Frau angeleiert. Und ich bin nach Hamburg gegangen aus dem Grunde, weil Fentanyl war hier noch gar nicht so oder ist Thema, noch gar nicht so bekannt. Also man hörte ab und zu, da missbrauchen einige auch die Pflaster. Das ist ja jetzt, so schwappte ja auch aus Amerika rüber extrem, diese Fentanylwelle.
Ja.
Und ich befürchte, jetzt mal ganz von mir ab, unabhängig, das wird noch ein großes Thema sein. Und meine Befürchtung war, die kennen sich dann hier nicht aus.
Nee.
Hatte auch schon mal Erfahrung gemacht hier. Und in Hamburg dachte ich, die kennen sich aus. War leider auch nicht so ganz. Aber ich wurde umgestellt ich wurde ausgeschlichen.
Ja.
Aber nicht alles läuft halt immer glatt bei solchen Sachen, wie es auch bei einer normalen Krankheit auch nicht. Ja. Wenn man zum Arzt geht, dann ist man auch manchmal unzufrieden. Komisch, habe ich aber anders gelesen im Internet.
Und dann sind Sie ja in Hamburg mit Ihrer Ersatzdroge quasi, so nennt man es im Volksmund, angefangen mit Methadon.
Genau.
Und jetzt sind Sie seit 4 Jahren im Methadon-Programm?
Ja, genau, seit Januar 20, weiß ich genau.
Also
Beginn
seit
von Corona,
Jahren,
ja. Beginn von Corona, da fing es an. Und ja. Dadurch, dass es eben in Hamburg etwas zu schlaff dosiert wurde,
ja,
musste ich hier, ja, Ziel ist ja, glaube ich, einfach diese Rezeptoren oben, die
zu bedienen, dass die
genau,
quasi
die
kein
zu
Verlangen
bedienen,
mehr
da
haben.
Sind jetzt so viele, die wollen unbedingt, die stehen ja. Schlange und jetzt wollen sie unbedingt und ich hatte halt immer noch sehr großen
Suchtdruck. Am Anfang. Mhm.
Ja, und es wurde aber nie erhöht und ich dachte so, wenn ich mich jetzt durchkämpfe, dann wird das was. Dann habe ich mich halt auf diese, ich sag jetzt mal, wie viel, 6 Milliliter, glaube ich,
ja,
die halten jetzt immer so an, so 30 Milligramm L-Polamidon sind das und
ja,
damit war ich dann eingestellt und damit merkte ich jetzt, wie es wieder bergauf geht.
Sie haben sich ja zwischenzeitlich auch von Ihrer Frau getrennt, leben jetzt ja eigenständig,
ja,
oder in einer WG. Würden Sie sagen, dass das Methadon Ihnen schon aus diesem Schlamassel rausgeholfen haben und dass Sie jetzt eigentlich in der Phase sind, wo sie sagen können, ich baue mir mein Leben wieder auf, ohne diese Verlangen danach,
ja,
und ohne diesen Druck.
Es ist ja so eine Art, für mich ist es auch so eine Art Krücke.
Ja.
Also ich muss sagen, ich wusste überhaupt nicht, dass ich sowieso dafür, für mich war Substitution immer verbunden mit Hamburger Hauptbahnhof,
ja,
und den, ja, Pikas. Einstiche bis ja, dass die nicht mehr wissen, wo sie hinpieksen sollen und
ja,
so. Also ich sah mich da gar nicht.
Nee.
Und dann muss man schon sagen, dass die Politik sich dahingehend schon geändert hat und der hat dann gesagt, Mensch, ja, wieso nicht? Wir machen einfach eine Substitution. Probieren wir doch mal aus.
Ja.
Und das ist natürlich super, weil man ist nicht mehr angewiesen von der Straße. Gut, war jetzt nicht mein Ding, aber...
Ne, man kann morgens aufstehen, ohne dieses Gefühl zu haben, Gott, wo kriege ich denn heute mein Pflaster
genau,
weg?
Genau, wo muss ich denn, oh Mann, und diese ganze Energie, die man sonst dafür aufwendet, ist dann eher abgedämpft.
Ja.
Klar, die Trennung mit der Frau, das war nachher halt einfach, muss ich sagen, auch nicht aushaltbar,
nee,
mit dieser depressiven Verstimmung und dieses Ganze. Das, ich will nicht sagen, dass sie mich damit allein gelassen hat, gar nicht.
Nee.
Aber sie musste natürlich auch die Kinder schützen und
musste
auch mit mir oder von mir ein bisschen Abstand
und
haben.
Muss natürlich auch ganz klar diese Co-Abhängigkeit auch wieder loswerden.
Genau.
Also das ist ja auch echt, also was man ja dann oft vergisst, wenn man in so einer Beziehung ist, wie viel man seinem Partner auf die Schultern lastet. Was ihnen ja im Nachhinein auch sehr bewusst geworden ist, was sie eigentlich alles mit ihrem Umfeld auch gemacht haben, nur um diesen einen Kick zu kriegen. Also das ist natürlich immer das, wo ich am Anfang auch drauf hinaus wollte. So, ne? Ich meine, das klingt immer alles schön und toll, wenn man sowas hört, hier, ich konsumiere das oder wenn ich zu high oder zu hoch bin,
genau,
dann konsumiere ich das, dann geht es mir wieder ein bisschen normaler, weil dann kann ich auch schlafen.
Ja, das klingt
aber
so,
was
als ob man das ständig steuern könnte und alles so.
Genau, aber wenn man dann überlegt, was man mit seinem Umfeld macht und wie viel Last man auf sein Umfeld legt, nur um sich selber diese, also es ist ja natürlich, eine Suchterkrankung ist ja meistens auch die egoistischste Erkrankung, die man haben kann, weil es fokussiert sich wirklich in erster Linie alles auf einen selber und die Bedürfnisbefriedigung.
Ja, das ärgert mich eben auch, weil ich denke so, wie egoistisch war ich.
Ja.
Und das bin ich eigentlich sonst gar nicht.
Nee.
Also bin ja sonst ein gebender Mensch und also das ist oder so, aber man ist in seinem Tunnel und man ist nun mal leider auch so, dass man vieles vernachlässigt. Dann.
Absolut.
Und dann, wenn man so sieht, also die Kinder, klar, das ist ein schwieriges Thema.
Ja.
Und deswegen...
Und immer auch ein Dauerthema. Also
auch
dieses Suchtthema verfällt ja auch nicht, auch wenn es gerade bestehen bleibt, aber es ist immer noch präsent. Und es, ne, wir haben ja auch schon immer mal wieder drüber geredet, Mensch, so ab und zu hat man doch schon mal das Verlangen, auch wenn man substituiert ist. Irgendwo ist es dann doch noch da, weil, ne, wie wir auch schon gesagt haben, man jagt immer diesen ersten Kick hinterher, der einfach nicht wiederkommt.
Nee,
der kam nie wieder.
Der kam wirklich nie wieder.
Ja.
Also nein, das ist das Blöde. Und das muss man immer, wie soll man sagen, das muss man jedem bewusst machen. Es ist schwer jetzt zu sagen, irgendwie wo
da
kann man
keine
prophylaktisch
rote Linie.
Was jetzt meinem Sohn zu sagen, das ist ein schwerer, die sind jetzt auch in der pubertären Phase so und jetzt zu sagen, Mensch, du probier das doch mal aus, du musst das selber lernen.
Oh Gott, nein,
ja,
bitte
sowas,
nein.
Also das ist Blödsinn, und, aber es ist trotzdem so schwer in die heutige Zeit, dass alles... Ja, ich war oft meiner Zeit voraus, so mit diesen ganzen Medikamenten, Ketamin und das war ja alles danach, alles eher so Modedroge. Und ich habe wirklich wirklich alles probiert an Narkosemitteln und muss aber sagen,
und es ist niemandem zu empfehlen, auf gar keinen Fall.
Dass dieses in der Szene immer dieses gut gehypte und so, das ist wirklich ein gefährliches Ding. So.
Herr Jansen, wir haben jetzt schon ein paar Minuten um. Bevor wir zum Ende kommen, erzählen Sie doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Sie sind jetzt ja ein paar Jahre länger hier im Ostfriesland. Gefällt es Ihnen denn immer noch hier oder zieht Sie nach Hamburg zurück?
Ach, eine gute Frage. Das ist so ein, da schlagen wieder zwei Herzen in einer Brust. Ich bin ja auch St. Pauli-Fan. Das muss ich so aus der Entfernung jetzt, ist genießen. Ja im Moment eine super Sache, ja. Ich weiß nicht. Ich habe mir gedacht, so nach und nach ist das ruhigere Leben.
Ja.
Hier läuft alles so ein Ticken langsamer, gemütlicher. Man überlegt nochmal eher, bevor man was sagt, sage ich mal jetzt so. Und das ist in Hamburg anders. Das ist stressiger, lauter. Es ist für mich und ich denke so für viele, die so ein bisschen überreizt sind von allem oder ganz schnell mal so überreizt sind, für die ist das gut. Und für mich ist das auch gut. Immer noch gut, dieses bisschen mal eben Tee trinken.
Ja, ein bisschen entspannen in den Tag hinein.
Sutsche,
ne?
Wie man in Hamburg sagt, Sutsche.
Ja, ein bisschen Sutsche sein lassen, Rom wurde auch nicht an einen Tag erbaut.
Nee, genau.
Abschließend gibt es noch irgendwas, was Sie, Herr Jansen, unseren Zuhörern mitgeben wollen auf dem Weg?
Ja, eher so gesellschaftlich, dieses Stigmatisieren von, ich hatte es ja vorhin schon mal so angerissen, dieses früher die Generation, wie die das gesehen hat, so ist es ja zum Glück nicht mehr, aber es wird immer noch so stigmatisiert. Es ist ja diese Depressionssache zum Beispiel, ist ja mittlerweile in vielen Podcasts auch angesprochen worden. Ja. Viele gehen jetzt heute raus und sagen, ich habe Depression und auch und wie viel. Es ist einfach eine chronische Erkrankung, genauso wie Sucht.
Ja.
Und es wird so leichtgängig damit also nicht alles ist eine Depression.
Ist so inflationär.
Ja, genau. Ne? Aber trotzdem soll man bitte zum Facharzt gehen und sich mal oder sich selber mal die Frage stellen, bin ich wirklich depressiv? Und bei den und bei der Sucht ist es eben genauso. Das ist nicht jeder, der nur mal abends ein Bier trinkt, ist gleich. Also man muss das wirklich abklären und ehrlich sein. Es gibt gute Internetauftritte, wo man das so testen kann mit seinen
Problematiken,
sowas wie gebrauche ich Alkohol oder Suchtstoffe eigentlich?
Ja.
Es geht ja auch auf darauf hinaus mit Ibuprofen, einfach so andere Sachen. Es ist ja nicht nur das.
Nee,
ja, das und dass dieses Stigma so ein bisschen runtergeht, denn da hängt viel dran. Es ist halt die Suizidalität bei der Depression. Das ist echt ein trauriges Kapitel ja auch.
Würden Sie das immer nur zur Depression zuschreiben oder könnte das auch bei der Sucht zugeschrieben sein?
Ja, das ist ja immer so die Frage. Ich glaube auch, dass viele, die einfach suchtkrank sind, auch Depressionen entwickeln.
Klar,
Und das ist
in dem Zusammenhang.
Ich habe es nur gestern noch gelesen, dass depressive oder richtig diagnostische, die richtig diagnostiziert wurden, dann halt 15% von denen begehen Suizid. Und das ist auch so ein Thema, was halt auch noch so stigmatisiert wird und ist. Es ist wirklich eine doofe, schwere, chronische Erkrankung.
Ja.
Und Sucht, denke ich, es geht auch in die Richtung, dass viele sich dann aus Verzweiflung einfach selber nicht mehr sich helfen zu können, dann so einen Weg wählen. Und deswegen an die Angehörigen auch da draußen, dass man einfach seine Antennen so ein bisschen ausfährt und sagt, Mensch.
Und es gibt Hilfe.
Ja,
das muss man ganz klar sagen, egal an welchem Punkt man steht in seinem Leben.
Ja.
Es gibt für alles Hilfeeinrichtungen und für alles Unterstützung und sei es ein Medikament oder sonstiges. Und wenn es eine geschlossene Therapie ist oder eine offene Therapie ist, wenn man sich hier Hilfe holt oder da Hilfe holt. Es gibt immer und überall die Möglichkeit, sich Unterstützung zu holen. Das stimmt.
Ja.
Was an der Stelle auch super wichtig ist.
Genau. Ich bin auch durch meine ganze Karriere, will ich sagen, in viele ambulante Therapien, Gesprächstherapien über die Jahre. Habe einfach tolle Menschen kennengelernt in dieser Zeit. Man erweitert seinen Horizont einfach, man erweitert sein Denken, wie man über andere so urteilt und so. Da wird man dann auf einmal nachdenklich.
Ja.
Und so Therapien sind sind jetzt kein Zwang mehr oder nein, keine Notwendigkeit, oh Gott, jetzt muss ich da hin. Und ja. Sondern im Nachhinein dachte ich dann immer, Mensch, habe ich viel gelernt.
Ja. Herr Jansen, auf jeden Fall vielen lieben Dank für heute. Ja. Wenn es weiterhin nochmal dazu kommen sollte, gerne nochmal wieder. Wir können gerne auch nochmal weiter über das Thema sprechen. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Wenn ihr Feedback für uns habt oder einen lieben Gruß da lassen möchtet, immer her damit an podcast@ostfriesische-gesellschaft.de. Macht's gut und denkt dran, immer schön achtsam bleiben und eine Tasse Tee trinken.